So, meine Vortragsreihe heißt Grundsätze der Gemeindegründung. Mein Thema heute Abend wäre Grundsätze zur Gemeindegründung, eine Standortsbestimmung. Eigentlich mein Thema, es kommt mir vor, diese Panzer passt mir nicht richtig, eine falsche Benennung irgendwie. In meine Tätigkeit als Lehrer von begabten zukünftigen Gemeindegründern und manche Missionare und in meinem Trainingsprogramm, in dem ich mitarbeiten darf, unterrichte ich 13 Stunden über Gemeindegründung. Und das kommt mir immer jedes Jahr vor, zu wenig. Und dabei setze ich voraus, dass meine Schüler schon etwa 30 Stunden Unterricht haben über Evangelisation als Lebensstil, vielleicht 10 Stunden Unterricht, wie man evangelistische Besuche macht bei Leuten, wo man gut dran ist, dass sie benutzen, sie haben eine ganze Woche, wo sie lernen, wie man das Evangelium weitergibt, und dann sie sind einen Tag an der Uni, wo sie gezwungen sind, einen Nachmittag an der Uni zu evangelisieren, als Übungsstunden für das Ganze, was sie lernen, und das 9 Monate lang. Und dann denke ich, 13 Stunden über Gemeindegründung zu reden, das ist zu wenig. Und dann denke ich an die zahlreichen Stunden, wo sie gelernt haben, oder wo sie zumindest Einblick bekommen haben, in wie man Jünger heranbildet, sowohl durch Mentorschaft als auch durch gezielte Unterweisung. Das ist auch in ihr Curriculum. Und die Zeit kommt mir immer noch zu kurz vor. Und jetzt habe ich 5 Stunden und ich habe gerade ein bisschen vergeudet. So, es ist nicht möglich, das Thema meines Erachtens, zumindest so schnell wie ich rede. Ich bin der misslungene Versuch, aus einem American einen Salzburger zu machen. Aber wenn ihr lacht über wie ich rede, ich werde nie vergessen, ich kam zum ersten Mal in die DDR, ich war in Erzgebirge, habe geredet in Erzgebirge und dann in Dresden. Und ein paar Leute haben ein bisschen gelacht über meinen einmaligen Dialekt der deutschen Sprache. Ich war einfach höflicher. Ich fand es wirklich lustig zu hören, wie die Erzgebirge Deutsch reden. Aber was kann ich dann tun? Ich habe Wilfried gefragt und er hat Folgendes in einem E-Mail geschrieben. Meine Aufgabe ist einfach, euch zu sagen, worauf es ankommt. Wow. Wie können wir evangelisieren, ohne Fred Colvin zu sein? Ich weiß nicht, was das bedeutet. Weil ich bin nicht begabter Evangelist. Ich liebe meine Nächsten. Wie können wir Jünger heranbilden? Wie kriegen wir eine biblische Leiterschaft? Wie können wir als Team zusammenarbeiten und so weiter? Daher wird meine Präsentation eher eine Ansammlung Perlen vergleichen. Ohne Kette. Ich wollte euch mein neues PowerPoint-Gerät vorführen. Kein PowerPoint, weil es keine Gliederung gibt. Weil es gibt kein Konzept. Weil ich vermag es nicht, so zu konzentrieren und runterzukochen auf mein Konzept. Dann würde ich so oberflächlich reden. Ich muss einfach die Hörer oder die wichtige Erfahrungen und Prinzipien weitergeben. Meine Perspektive an Gemeindegründung, ich bin kein Missiologe, ich habe nicht die Aufgabe, verschiedene Bewegungen zu studieren und irgendwie zu sehen, was besonders wirksam ist in ihrer Umsetzung von gewissen Prinzipien. Ich möchte nur hin und wieder erwähnen eine Fallstudie, und das ist nicht das beste Beispiel, das ich kenne, sondern das Beispiel, das ich am besten kenne. Und das ist das Werk des Herrn in Salzburger Land und Umgebung, in dem ich involviert bin. Ich habe das Vorrecht gehabt, eine Gemeinde zu gründen in Amerika, bevor ich hier kam. Und das möchte ich empfehlen. Ich denke oft, man redet zu jungen Leuten und rekrutiert sie für die Mission. besonders diese Organisationen, weißt du, New Tribes Missions oder Wycliffe, wir wollen junge Leute, begabte junge Leute. Aber mir kommt es vor, es ist ein Wahnsinn, einen Menschen aufs Missionsfeld zu schicken, eine Gemeinde zu gründen, wenn er nie in seine eigene Heimat eine Gemeinde gegründet hat. Meine Ältesten haben mir gesagt, ja, du bist begabt und wir sind überzeugt von dir grundsätzlich, aber was ist leichter, eine Gemeinde zu gründen in Amerika oder in Mitteleuropa? Ich habe gedacht, Mitteleuropa wird schwieriger sein. Sie sagen, dann gut, gründe eine amerikanische Gemeinde und dann kannst du nach Europa gehen. Und wisst ihr, was der Vorteil war? Ungeheuer viele Fehler, die ich gemacht hätte in Österreich, habe ich schon vorher in Amerika gemacht. Und ich habe die Leute nicht beglückt mit meinem Unwesen. Ich habe wirklich etwas gewusst. Ich tue heute gar nichts anderes, als was ich und meine Frau getan haben, als ich einen 40-Stunden-Job hatte im Krankenhaus in Berkeley, Kalifornien. Gar nichts anderes. Kaum was Neues. Denn ich war dann schon damals unterwegs und hatte eine Gemeinde gegründet und habe etwas über die Umsetzung der Prinzipien gelernt, zumindest in der Kultur. Und so, wenn ich heute rede über Österreich, ist es, weil es euch ein bisschen näher ist. Gott hat eine große Tür des Glaubens aufgetan und ihm gebührt die Ehre. Aber wenn ihr ein wenig Torheit dulden könnt, dann werde ich mich dessen rühmen, was der Herr getan hat in meinem Wirkungskreis. Obwohl, ich will wirklich beteuern, ihm gebührt die Ehre. Weder der da pflanzt, ist etwas, noch der da begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Ein paar Bilder, damit ihr euch daran orientieren könnt. In 1973 bin ich gekommen und ich habe mitgearbeitet mit einem Schweizer Missionar namens Walter Mauhofer und seiner Frau Esther. Damals waren etwa 40 Gläubige versammelt in ihrer Mietwohnung. Und er hatte schon ein paar Bibelstunden rumherum in Salzburger Land. Man sieht hier, wo die Bibelstunde war, in Bischofshofen und rundherum ein paar Bibelstunden im benachbarten Bezirk, Lungau und in Pongau. Meine Aufgabe war, zu kommen als Lehrer, damit ihr seine evangelistische Tätigkeit vorantreiben konnte. Aber ich sah, dass ich musste den Österreichern in erster Linie beibringen, wie man evangelisiert. Ich habe einmal eine Wortassoziation gemacht. Ich habe ein Wort gesagt und ich verlangte von den verschiedenen Österreichern, sag mir das erste Wort, das dir in den Sinn kommt. Ich sage Evangelisation. Sie sagen Einladung. Ihre Rolle war es, lediglich Einladungszettel zu verteilen. Die Evangelisation hat ein Profi gemacht. Ich weiß nicht, ob irgendeiner von Ihnen jemanden zum Herrn geführt hat. Es mag sein, aber ich weiß es nicht. Walters Methodik, eher Garten und Blumen und solche Dinge, hat eher Frauen angesprochen. Wir waren eine Gruppe von älteren Frauen, zwei oder drei Männer und einige Jugendliche. Eine ganz positive Gruppe von Jugendlichen. Und ich kann die ganze Geschichte nicht erzählen, wie der Herr mich gesteuert hat durch sein Wort. Aber ich war überzeugt, österreichisches Obst wächst am besten auf österreichischen Bäumen, nicht auf amerikanische. Aber ich kann nicht lernen, was ich selber nicht weiß. Ich kann nicht hinleiten, wo ich selber nicht hingehe. Ich sah als primäre Aufgabe für mich als ausländischer Mitarbeiter, dass die österreichischen Christen sehen, wie ich Menschen zum Herrn führe. Nicht drüber reden, nicht organisieren, sondern dass Leute, Mensch nach Mensch, durch mich zum Glauben kommen. Und dann, ich zeige den Österreichern, wie das geht. Und ich habe mein Leben investiert in Leute aus dieser Jugendgruppe, auch Leute, die ich zum Herrn führen durfte. Wenn du noch niemanden zum Herrn geführt hast und du hast kein geistiges Baby, es gibt viele Waisenkinder draußen, kannst du eine adoptieren. Gott will dir sagen, wie Pharaos Tochter an Moses Mutter, nimm dieses Kind und still es für mich. Es gibt viele Leute ohne Mentor, ohne geistliche Hilfe in ihrem Leben. Und ich habe einfach ein paar positive junge Christen herangebildet. Und ich hatte eine ganz unübliche Überzeugung. Ich weigere zu denken, dass die Jugend unsere Zukunft ist. Die Jugend ist unsere Gegenwart. Und wahrscheinlich in deiner Gemeinde sind mehrere junge Leute, wenn sie wirklich ein Herz dafür haben, mit 16 Jahren können sie besser evangelisieren wie du mit 45. Sie können wahrscheinlich Kreise laufen um dich und evangelisieren, denn sie sind in einem Alter mit anderen jungen Leuten, wo man eher über das Evangelium reden kann. Meine Tochter zum Beispiel, der Andreas Lindner, ich bin sein Mitarbeiter in der Arbeit in Salzburg. Der redet mit Leuten über das Evangelium am Büchertisch. Und wenn er sie abgeben will, um neue Leute zu reden, er gibt sie ab an meine 16-jährige Tochter. Er sagt, das ist die beste Evangelistin weit und breit am Büchertisch. Übrigens, glaub nicht, dass wir glauben am Büchertisch. Sie funktionieren grundsätzlich nicht. Der Grund, unser Büchertisch funktioniert, ist, dass sie findet statt um Mitternacht. 11 Uhr bis Mitternacht. So, dann ist ein Büchertisch funktioniert in Österreich. Weil dann die ganzen jungen Leute sind in der Stadt, haben nichts zu tun und sind gerne bereit zu sprechen. Vergiss es um 5 Uhr nachmittags. Vergiss es. Und mit dieser Haltung, die Jugend ist nicht unsere Zukunft, sondern unsere Gegenwart, habe ich unübliche Jugendstunden eingeleitet. Zum Beispiel heute, man will junge Leute irgendwie beaufsichtigen. Die Eltern wollen ja nicht, dass sie verloren gehen. Überfordere sie nicht. Mach es ihnen recht. Ja, dass sie am Samstagabend beschäftigt sind in der Jugend. Das war nicht, wie wir das gemacht haben. Die Lehrerteil von unserer Jugendstunde dauerte zwischen 90 und 120 Minuten. Das war nicht so der erste Abend, aber ich habe in diese Richtung gearbeitet. Wir haben Apostelgeschichte studiert, Römerbrief. Wir haben geredet über Jüngerschaft. Wofür werde ich mein Leben investieren? Mein bester junger Mitarbeiter wollte Psychologe werden. Ich sagte, du kannst das aus deinem Kopf treiben schnell. Er war so interessiert in Gitarre, hat keine Zeit für die Bibel, er hat nur Gitarre geübt. Ich sagte, weißt du, was dir passieren wird? Du wirst sterben und in den Himmel gehen und Gott wird dir eine Harfe geben. Und er hat sich überlegt. Es gibt etwas Wichtigeres als Hobbys. Natürlich, ich habe auch Hobbys. Aber wir haben diese jungen Leute in etwa behandelt wie Jesus seine Jünger. Wie alt meinst du, dass der Apostel Johannes war? 16, 17? Maria, die Mutter von Jesus, wahrscheinlich 14, 15? Petrus war der alte Mann, vielleicht 26, 28. Rechnest dir auch, wie alt die Leute wurden. Sie wurden ernst genommen als junge Leute. Und das ist, wie wir begonnen haben. Und aus dieser Jugendgruppe in erster Linie, sie eingespannt als Mitarbeiter, habe ich eine Mannschaft um mich gehabt, um eine andere Phase der Evangelisation zu tun, als Walter, der kam neu und hat die harte Arbeit, die ersten Kontakte und die ersten Bekehrten zum Herrn zu führen und sammeln. Ihr seht hier jetzt andere rote Punkte. Das ist Salzburger Land vor einigen Jahren. Es sind noch ein paar rote Punkte, aber wir brauchen nicht streiten über evangelikale Statistiken. Ich bin wie Winston Churchill, er sagte, ich glaube nur die Statistiken, die ich selber persönlich verfälsche. Und diese blauen Punkte haben wir Bibelstunden und wir sehen sie als die Möglichkeit, Gemeinden dann zu gründen. Das ging über das Salzburger Land hinaus. Hier seht ihr Österreich, Salzburg ist rot natürlich. Und das sind Gemeinden über dieses erste Folie hinaus. Es sind wieder noch ein paar neue, die nicht hier drauf sind. Und dann von unserer Arbeit sind wir über Grenzen gewachsen. Es gibt, die sind nicht hier eingezeichnet, Gemeinden in Bayern. Ich arbeite mit anderen dran, eine neue Gemeinde im Moment zu gründen in Laufen auf der deutschen Seite. Eine Gemeinde in Bad Reichenhall zum Beispiel. Südtirol, Salzburger haben evangelisiert viel in Kroatien und in Slowenien. Und Brüder wurden ausgesandt aus unserer Mitte und arbeiten hier unten in Kroatien. Einer unserer Brüder wurde geschickt nach Sofia, wo er 7 Gemeinden gegründet hat und ein sehr guter Verlagsarbeit hat. Und in der Zeit der deutschen Wende, ich glaube, 4 Tage in der Woche gingen Autos von Salzburg und von München Richtung DDR. Und wir haben die südlichen Bundesländer tatsächlich flächendeckend mit Literatur verteilt. 70.000 Leute wollten an Jesus unser Schicksal oder Neues Testament. Wir versammelten die Interessenten, die Salzburger haben Evangelisation getan. Ich habe nur in Jena mitgearbeitet und die Gemeinden hier Potsdam, Gera, Jena und Chemnitz hatten ihre Geburtsstunden durch die Arbeit damals. So man sieht ein bisschen, wie die Arbeit weitergeht. Und das ist die Arbeit, in der ich verwickelt bin. Ich glaube, das ist keine schlechte Fallstudie auch für euch, weil das in mitteleuropäischen deutschsprachigem Raum ist. Vielerorts wird man verstehen, was ich meine, wenn ich rede von der Vorherrschaft der Kirche Roms, unser Image als Sekte. Ich heiße in meinem Dorf der Bischof. Durch meinen Tennisschläger habe ich ihn durch einen lustigen Faschingsabend, wo ich einen 30-minütigen Monolog beim Faschingssitzung gehalten habe, habe ich etwa ob du dich traust, ich habe mich getraut, ich will es nie wieder tun, aber habe ich diese einseitige Bild von meiner Person abgebaut. Wir sind ziemlich akzeptiert in der Gesellschaft, von vielen zumindest. Aber unsere Gemeinde hat den Nachteil, unsere Gemeinde, dass wenn Leute sie nicht viel besser kennen, sie meinen, ach, das ist eine Sekte. Und Österreich soll harter Boden sein, mag sein. Aber der Herr hat Wunderbares getan. Das ist, wer ich bin und was ich in den letzten Jahren erfahren habe. Und ich werde immer wieder Lektionen und Beispiele aus den letzten 22 Jahren euch mitteilen. Noch was zur Standortsbestimmung, wie ich die Apostelgeschichte bzw. die Briefe lese in Bezug auf die sogenannte neutestamentliche Gemeinde und die Strategie, Gemeinden zu gründen. Bin überzeugt, dass Paulus' Reisegefährte Lukas das Buch schrieb, um Paulus eine kritische Zuhörerschaft oder Leserschaft vorzustellen. Er will zeigen, welche Rolle Paulus spielte in der Expansion, in der Ausdehnung und auch der Verteidigung der christlichen Bewegung. Er zeigt uns, wie Paulus binnen 10 Jahren seine Arbeit in 4 römische Provinzen abschloss. Und ich meine, dass wir hier ein Lehrbuch haben an Gemeindegründer. Ich möchte vorausschicken, dass ich meine, dass Paulus uns am ausführlichsten vorgestellt wird im Neuen Testament, weil er ein Muster Christ ist. Ahme mir nach, sagt er. Das ist eine ganz unübliche Aufforderung. Und ich glaube, er ist ein Musterdiener. Ein ganzes Buch des Neuen Testaments ist dem Thema gewidmet, wenn man den 2. Korintherbrief liest und Paulus seinen Dienst verteidigt. Ein Musterchrist, ein Musterdiener, ein Mustergemeindegründer wird uns dargestellt. Und ich glaube, dass wenn wir die Apostel oder Paulus' Arbeit und Strategie anhand der Apostelgeschichte und Briefe rekonstruieren können, dann haben wir eine sehr gute Ausgangsbasis zu arbeiten, egal in welcher Kultur wir arbeiten. Natürlich wird man unterscheiden müssen zwischen Prinzip und Methode. Prinzipien ändern sich nicht, sie sind die ersten Dinge. Methoden sollten etwas flexibler sein, angepasst an die Menschen unserer Zeit. Meine Überzeugung ist heute sehr umstritten. Viele stellen es in Frage, ob es neutestamentliche Gemeindeprinzipien überhaupt gibt. Ich denke an George Eldon Ladd, ein Theologe, der viele beeinflusst hat in Nordamerika und viele in der Gemeindewachstumsbewegung. Er sagte zum Beispiel, dass er ist sehr großer Neutestamentler gewesen, dass im Neuen Testament ist keine maßgebliche Vorgabe für Gemeindeleitung. Stell dir das vor. Das heißt, okay, hier haben Sie Ältesten, hier haben Sie was anderes. Macht es, wie ihr es wollt. Es gibt keine maßgebliche Vorgabe. Ralph Winter, der große Missiologe, lasst uns die Tatsache anerkennen, dass die Struktur, so liebevoll genannt, die neutestamentliche Gemeinde, im Wesentlichen die christliche Synagoge ist. Und hinter dieser Gemeindewachstumsbewegung und ausgehend von Mark und von anderen Instituten, Fuller Seminary, Dinge, okay, es dauert eine Weile, es dauert 10 Jahre, weißt du, Blue Jeans dauern 6 Monate, ein neues Skateboard 3 Wochen, aber unter evangelischen Christen dauert 10 Jahre. Okay, aber das kommt. Und was diese Leute sagen und schreiben, ist eigentlich die Geburtsstunde der Gemeindewachstumsbewegung, die hier eine große Bedeutung zugemessen werden soll. C. Peter Wagner und andere übernahmen die Idee von Kontextualisierung. Das heißt, die Anpassung der Arbeit und Botschaft in dem sozialen, kulturellen Kontext von dem großen Missiologen Donald McGavran. Und so hatten wir die Geburt der Church Growth Movement. Bill Hybels, Rick Warren und so weiter sind nur Neuerscheinungen, Neuauflagen, vertreten die gleiche Prämisse. Ich muss etwas darüber sagen, denn ich rede nicht in einem Vakuum und ich werde es nicht sehr viel sagen. Aber wenn ich rede über Gemeindegründung im deutschen Raum jetzt, es wäre meines Erachtens verantwortungslos, stillschweigend oder nichts zu sagen über die Gemeindewachstumsbewegung. Ich sehe das kurz zusammengefasst als Gemeindegründung oder besser gesagt Gemeindeaufbau mit guten herkömmlichen Philistermethoden. Okay? Wie David transportiert die Bundeslade des Herrn mit einem neuen Wagen, das hat er von den Philistern gelernt. Weißt du, das ist ein schweres Gerät. Das Ding herumschleppen, händisch, das ist schwer für die Schulter der Leviten. Was verlangen wir denn von den Burschen? Diese goldene Kiste herumtragen, es gibt diese Steinplatten drinnen. Wir lassen eine Kuh tun das. Die Philister haben es getan. Das ist genau, wie es gearbeitet wird. Demografische Studien werden durchgeführt, Marketingstrategien entworfen, ganz genau zugeschnitten auf die ausgewählte Zielgruppe, ihr Geschmack entsprechend. Psychologie und moderne Formen der Unterhaltung werden im Dienst des Herrn eingespannt. Verfolge die Musik der Welt. Einige Jahre her kommen die Christen mit den gleichen Dings, gell? Seichte Texte in der Welt, seichte Texte in der Gemeinde. Wie der Bauer, der österreichische Bauer, der kam zurück von einer großen Konferenz und die Bäuerin war verhindert, so sie wollte wissen, was habt ihr gehört an der Glaubenskonferenz? Er sagt, etwas Neues haben wir gehört. Was ist das? Lobpreis. Ja, was ist Lobpreis? Wir singen Hymnen. Er sagte, ja, ein Hymne ist ganz einfach so. Die Kuh steht im Mais. Und Lobpreis ist die Kuh, die Kuh, die Kuh, die Kuh. Die Kuh ist im Mais. Mais, Mais, Mais. Die Kuh ist im Mais. Mais, 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 Mais. Wow. Chuck Swindoll nennt es 7-Eleven Music. Wir haben Geschäfte, die offen sind von in der Früh und 7 bis 11 Uhr abends in Amerika. Wir heißen sie 7-Eleven. Er sagt, das ist 7 Worte 11 Mal gesungen. Gut. Und dann die Gästegottesdienste. Und hier ist ein ganz wesentliches Prinzip, wird jetzt angesprochen. Die Gästegottesdienst. Man versammelt zu evangelisieren. Wo kommt das im Neuen Testament her, Freunde? Und was hat das für verheerende Auswirkungen auf die Gemeinde? Die Gemeindezusammenkünfte sind userfreundlich und Wachstum will man erzielen durch was man nennt Visitor Retention. Das heißt, wenn ein Besucher einmal kommt, naja, er war mal da. Wenn er schnuppert zwei, dreimal, ist die Wahrscheinlichkeit umso größer, dass er picken bleibt in der Gemeinde, wird ein Bestandteil der Gemeinde. Und wenn du es nur den Menschen beibringen kannst, 6-7 Mal in deinen Gottesdienst zu schnuppern, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich groß, dass er dort bleibt. Ein bisschen mehr Action findet woanders. Das wirkt sich zwangsläufig auf die Verkündigung aus. Wenn du das Ziel steckst, einen Ungläubigen mit seinem Geschmack und seiner Vorliebe es recht zu machen, damit er wiederkommt, das wird sich auf deine Botschaft auswirken. Im Neuen Testament, die Gläubigen versammelten sich, um den Herrn zu loben und um einander aufzubauen, nicht zur Evangelisation. Sie zerstreuten sich. Und wenn sie das nicht freiwillig taten, dann hat der Herr das sie zerstreuen lassen. Und sie haben evangelisiert draußen. Und der Vorteil ist folgendes. Wir werden zugerüstet in der Gemeinde. Die Gemeinde sollte ein Ort sein, wenn du liest in 1. Petrus 2, ich bin schon bei einem anderen Thema jetzt, aber 1. Petrus 2, wir kommen zu ihm. Wir haben geschmeckt, dass er gut ist, oder? Der Herr ist gut und so wird kommen. Ich habe ein Restaurant entdeckt in Oberösterreich unterwegs hier und ich habe der Wirtin gesagt, als ich aus der Tür gehe, ich sage, ich versichere Ihnen, ich komme hier wieder. Das beste Lob an eine Wirtin. Es schmeckt dir, du kommst wieder. Du kommst immer wieder zu Christus und entdeckst in deinem Kommen, dass du nicht allein bist. Dass du ein lebendiger Stein bist, einer von einer Sammlung von lebendigen Steinen und du lässt dich aufbauen zu einem geistlichen Haus. Klartext, ein Tempel. Und ein Tempel braucht Priester, das sind wir auch. Und Priester bringen Opfer und das haben wir zu bringen. Und wir entdecken dort was? Die Lieblichkeit des Herrn. Das sind die heiligen Priester. Aber dann was passiert? Da wir die Lieblichkeit des Herrn entdeckt haben, weil manchmal in der Gemeinde, ich erlebe es bei uns zumindest, es ist, als ob der Himmel sehr tief runter sinkt, wie ein Nebel, wie die Wolken manchmal. Fast als ob man das Rasseln des Hirtengewandes selbst hört. Und begeistert von der Lieblichkeit des Herrn Jesus Christus, weil er uns schmeckt, dann verlassen wir die Gemeinde und werden zu königlichen Priestern. Und wir verkündigen die Tugenden dessen, der uns aus der Finsternis ins wunderbare Licht gerufen hat. Das ist so sinngemäß 1. Petrus 2, Verse 1 bis 10. Okay? Habt ihr bemerkt, wie wichtig die Gemeinde ist? Dass sie ihren besonderen Charakter hat? Dass sie ein Ort ist, ein Zeughaus, wo man zugerüstet wird? Ein Ort, wo man begeistert wird von Jesus? Ein Ort, wo wir unter uns sind und wir können einander die Lasten tragen? In dem Moment, wo du die Welt einlädst in die Gemeinde, um die Welt zu erreichen, das ist so sinnvoll wie wie Fische einladen in dein Aquarium, damit du angeln kannst. Meine wirklich. Du veränderst den Charakter deiner Gemeinde. Und Leute bemerken das nicht. Neutestamentliche Prinzipien, wie Gott sagt ein paar Dinge. Man kann, du bist vielleicht verschiedene Meinungen, manche untergeordnete Punkte, als ich bin. Das ist okay, ich bin nicht hier, habe nicht genügend Zeit heute Abend, dich gerade zu bügeln. All die Falten aus deinem Verstand, aus der Tischdecke hier oben auszubügeln, kann ich nicht. Vielleicht sollst du mich ein bisschen ein paar Falten bügeln. Es geht nicht darum. Aber ich möchte behaupten, dass Gott einiges sagt über die Gemeindezusammenkunft und wie die Gemeinde funktioniert. Und wie wir uns zu verhalten haben im Hause Gottes. Und Freunde, sehr viel davon geht flirten, wenn wir uns nach den Geschmäckern der Ungläubigen in der Welt richten. Gemeindezucht. Wie übst du das aus? Wer gehört zur Gemeinde? Aber wir sind in unserer Superchurch 1000 Leute. Wie viele Leute gehören dazu? Ich frage die Leute, gehörst du dazu? Manche werden meinen, sie gehören dazu. Andere werden meinen, sie sind Besucher. Sie sind wie Zugvögel, die einfach unterwegs sind zur nächsten Superchurch. Christliche Zigeuner. Und wenn irgendein Zigeuner ist hier heute, ich möchte dich nicht beleidigen mit dem Vergleich. Okay? Die einfach durchziehen. Wie kann eine Gemeindeleitung Gemeindezucht oder eine Gemeinde selbst Gemeindezucht üben mit den Konsumenten so oft? Und mit Marketing das Evangelium, mit großen Gebäuden und Parkanlagen, mit hochbezahlten CEO-Pastoren und sauteuer bezahlten Stab von professionellen Mitarbeitern geht Erfolgsdrang gegen Erfolgsdrang und beinharte Konkurrenz einher. Ich denke an eine, die Gemeinde von Jim Peterson. Jim und ich haben geredet über sagte, die Gemeinde, wo er war, in Minneapolis, die haben einen neuen Pastor gehabt, der hat alles aufgebaut und eine neue Gemeindesaal und jetzt ist die Gemeinde schuldet 38 Millionen Dollar. Was meint ihr für einen Drang, für einen Wettbewerb zwischen Kirchen, zwischen Gemeinden stattfindet? Warum? Ein Beispiel. Unsere Gemeinde in Norden Kalifornien ist nicht weit von Fremont, Kalifornien. In Fremont, Kalifornien, so circa 200.000 Einwohner, sind drei Superchurches. 50% der Gemeindeglieder von den drei Superchurches sind gleichzeitig Glieder von zumindest zwei von den Churches. Und 33% der Gemeindeglieder der drei Superchurches gehören zu alle drei. Evangelical Statistics. Was sagt das uns, Leute? Wir züchten bekehrten oder halbbekehrten Christen dazu, Konsumenten zu sein. Go where the action is. Ich war in einer solchen Gemeinde oder im Dünstkreis einer solchen Gemeinde in San Jose vor etwa 4 Wochen. Und der Musikmann, right, das ist ein Auftritt, die üben zahllose Stunden, um diese Gäste Gottesdienste zu tun. Er ging zum Pastor ganz fertig. Er sagt, ich bringe es nicht auf die Reihe. Weißt du, jede Woche eine Produktion und eine besser als die nächste, damit die Leute kommen. Weißt du, was der Pastor gesagt hat? Er sagt, ja, ich habe eine Idee. Wir werden einmal im Monat den Supergottesdienst haben, den diese Leute nie erlebt haben. Und wir werden uns nur einmal im Monat treffen. Wow. Damit die Profis das alles auf die Beine bringen, was die Christen jetzt erwarten von dem Superchurch. Was, wenn sie es dort nicht kriegen, gehen sie woanders. Weißt du, du wirst sie nur behalten mit dem Köder, den du verwendest, um sie zu fangen. Und wenn du Konsumenten züchtest, es ist sehr schwer, dann Mitarbeiter zu finden. Ja, ich leugne nicht, ich will nicht nur schwarz malen. Ich glaube, hinter dieser Arbeit steckt sehr viel gute Motivation. Seelenliebe. Man möchte Retterliebe. Ich glaube auch, dass es Mitarbeiter gibt, die im Rahmen dieser Gemeinde groß werden und wirklich gute Mitarbeiter werden. Das ist eines, was Willow Creek auszeichnet, dass sie einen wirklich guten Mitarbeiterstab aus ihren eigenen Reihen haben. Aber was ich sagen will, ist, dass hier die Theologen haben vor 30 Jahren gesagt, begonnen zu sagen, es gibt keine neue testamentliche Gemeinde. Und dies sind die Gurus von den Leuten, die heute die großen Vorbilder sind. Ich bin Amerikaner, das ist manchmal ein Nachteil. Ich meine, biken tue es nicht, aber bereuen darf ich schon hin und wieder. Aber im Moment ist es ein Vorteil, Amerikaner zu sein. Oh, ich meine nicht politisch, meine Kinder. Mein Sohn hat übernachtet bei einem Freund, der 11-Jährige, und der Freund hat gesagt, sag niemand in der Klasse, dass du bei mir übernachtet hast. Er sagte, wieso? Er sagte, weil du bist ein Amerikaner. Andere Kinder von mir sind genannt Ami Sal oder verschiedene Dinge, weil sie Amerikaner sind. Ich meine, eure Presse ist so einseitig. Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass es schlimmer war in DDR-Zeiten. Wirklich. Ich höre jeden Tag BBC, jeden Tag Voice of America, jeden Tag österreichische und Deutschlandsfunk. Ich lese Time Magazine wöchentlich und ich lese österreichische Presse jeden Tag. Und schrecklich. Aber im Moment bin ich froh, dass ich Ami bin. Ich sage warum. Passt auf, dass du dich nicht immer begeistern lässt von dem, was von Amerika kommt. Okay? Das kann ich sagen. Erstens, wahrscheinlich spielst du in einer anderen Liga. Für jeden Star, der beim großen Bundesliga-Verein seine Millionen verdient, sind Tausende Gescheiterte, nicht wahr? Die es nicht so weitergebracht haben. Hätten gerne. Es ist genauso in der Konkurrenzkampf der Superchurches. Bill Hybels und Rick Warren, sie wachsen nicht auf Bäumen. Das sind seltene Erscheinungen. Das sind sehr begabte Leute. Weltklassenspieler. Zweitens, diese Unternehmen setzen einen großen Markt voraus. USA ist ungleich religiöser als Deutschland. Der Großteil der Amerikaner sind in der Kirche am Sonntag. In Österreich ist es religiöser als Berlin. Aber in Österreich, in meinem Dorf, es sind so 6.000 Leute. Und wenn 150, 200 in der Kirche, wenn es hochkommt, in der Kirche sind, ist der Pfarrer happy. Ich komme aus einem Dorf mit 24.282 Einwohnern, mit 25 Southern Baptist Churches, plus Missionary Baptist, plus Methodisten, plus Pfingstler, plus Presbyterianer, plus Episcopalianer, plus Lutheraner, plus Katholiken. Ich meine, die Katholiken hätten Platz in einer Telefonzelle für Behinderten. Aber mit dem Hinterland, überleg mal, das ist Bible Belt. Aber weiß es nicht viel anders, viele Orts. Mit dem Hinterland, es ist nicht schwer, eine Superchurch auf die Beine zu stellen. Trotzdem möchte ich sagen, es gibt viele Bankrotts. Die probieren, es kostet Geld, Leute. Und die Banken, die sind überall da, immer da. Wenn man alleweilen da, wenn man Zahlungsschwierigkeiten hat. Aber das ist die Markt, die Bill Hybels erschließen kann. Brüder, ihr habt ein Recht zu wissen, wer vorträgt, das bin ich, okay? Schwester, ihr habt ein Recht zu. Auch. Ich bin der Fred, ich bin nicht allzu begeistert von vielen Dingen, die kommen von Amerika. Ich weiß, dass ich ganz komisch Deutsch rede, aber wenn du meine Mitarbeiter mich fragst, und ich habe mehrmals gehört, jemand sagt, dass er, der ist kein Amerikaner, er redet nur komisch. Ich redete auf einer Konferenz, alle Missionare und Pastoren in Österreich vor Jahren, und sie haben mich gebeten zu präsentieren. Ich habe präsentiert. Ich möchte euch heute Abend sagen, was die deutschen Missionare sagen. Die waren schlimm. Die anderen, die Amis waren alle auf meiner Seite. Die Deutschen waren schlimm. Einer hat gesagt, wenn ich so arbeiten würde, dann musste ich übersiedeln. Ich habe ein Haus gebaut. Ein anderer hat gesagt, wenn du nach Amerika gehst für einen Sommer und zurückkehrst, dann ist alles zusammengebrochen. Und der Grund, warum deutsche Missionare in Österreich nicht so viel Erfolg haben, ich sage dir warum. Sie sind überzeugt, dass die Österreicher es nicht so gut tun können wie die Deutschen. Ein deutscher Geschäftsmann, ich weiß nicht, ob er in diesem Zimmer ist oft bei meinen Vorträgen, war Geschäftsführer einer großen Firma. Ich habe ihm erzählt, ich spiele Tennis mit dem Geschäftsführer von BASF in Österreich. Und er geht zurück nach Deutschland und kommt ein anderer Deutscher. Ich habe ihn gefragt, wieso kommt kein österreichischer Geschäftsführer? Und der Bruder von Deutschland sagt mir, das kommt nicht in Frage. Ein österreichischer Geschäftsführer von einem deutschen Unternehmen, das ist undenkbar. Und dann, zu meinem Schock, all meine Geschäftsleute, Freunde, wir waren eine Gruppe von christlichen Geschäftsleuten, alle Deutsche, außer ich, und ich bin kein Geschäftsmann, haben das gesagt. Na, das ist undenkbar, eine Firma Österreicher anzuvertrauen. Ho. Geh nach Österreich und schau die Gemeinden an, die deutsche Missionare gegründet haben. Es geht nicht weiter, Freunde. Und einer der Österreicher aus dieser Gemeinde, Älteste hat er geheißen. Weißt du, wo der Bruder sagte, wollte nicht weiterziehen? Weißt du, was seine Antwort war auf meinen Vortrag? Dann Fred, Salzburger sind gar keine Österreicher. Er hat selber nicht geglaubt, dass Gott ihn verwenden kann. Ja, unter der Herrschaft verstehe ich das schon. Wo komme ich her? Ich bin überzeugt, dass Gott Gemeinde gründen kann heute, wenn wir nur lernen, dem Heiligen Geist in unserer Schwester, dem Heiligen Geist in unserem Bruder zu vertrauen. Ich bin kein Zungenredner, ob du bist vielleicht Zungenredner, das ist mir gleich. Ich gehe nur in deine Kammer und sperre zu, okay? Ich habe nichts dagegen. Aber du hast den Vorteil und du hast Glück. Weil stattdessen, dass ich diese Gabe versucht habe, ich habe meine Zeit investiert, Deutsch zu lernen. Okay? Das ist wichtig. Das ist wichtig. Wir mögen manche Dinge anders sehen, aber weißt du, ich glaube an den Heiligen Geist. Und ich glaube nicht, dass Gott irgendwie anders ist heute wie damals. Und ich glaube nicht, wie manche Geschwister und der Bruderbewegung, wo ich daheim bin, dass dies die Inside ist und dass Gott irgendwie weniger, weißt du, er arbeitet mit Sparflamme heute. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass prophetisch, das ist so, okay? Das heißt nicht an dem Ort, wo ich bin, dass es so sein muss. Wir müssen lernen, Gemeindegründung, Lektion 1. Wir vertrauen dem Heiligen Geist. In den Bruder, in der Schwester. Und wir brauchen nicht weltliche Methoden vertrauen. Das brauchen wir nicht. Warum neue Gemeinde gründen? Ich habe ein paar lustige Gründe. Erstens, ganz seriös, ein neuer Stützpunkt für das Evangelium. Siehe die Apostelgeschichte. Ein zweiter Grund. Vielerorts sind Evangelikale zwar vorzufinden, Aber kaum eine gesunde, bibelorientierte Gemeinde. Das wäre ein Grund, eine neue Gemeinde zu gründen. Eine andere klingt selbstsüchtig. Die Frucht der eigenen Arbeit zu bewahren. Sieh, ich kam nicht nach Österreich, eine Gemeinde zu gründen. Ich kam nach Österreich in dem Glauben, Gott würde mich mit österreichischen Mitarbeitern verwenden, eine Bewegung ins Leben zu rufen. Bill McDonald fragte mich, William McDonald, was willst du tun? Ich sagte, ich will Gemeinden gründen. Er sagte, wie viel? Ich sagte, ich weiß nicht. Er sagte, du sollst überlegen. 100? Boah, ich habe mich gezittert damals. 100 Gemeinden. Ich brauche nicht 100 Gemeinden gründen, aber ich habe keinen Zweifel, dass 100 Gemeinden entstehen werden aus dem, was wir tun in Österreich. Wir sind schon bei 40. Wenn du denkst an das, was über Salzburg, über Österreich hinaus passiert ist. Und ich glaube, weißt du, das Evangelium ist ansteckend, Leute. Wirklich, wenn wir es nur mitteilen würden. Ist ansteckend. Oder bist du ein Muli, ein Maultier? Weißt du, ein Maultier, der arbeitet, der hat keinen Nachwuchs. Ich habe den Eindruck, manche Christen sind christliche Maultiere. Die haben keinen Nachwuchs. Worüber rede ich jetzt? Okay. So, weil ich glaube, dass Gott eine Bewegung, dass ich sehe in der Apostelgeschichte, nicht weil ich eine Vision, Fred hat eine Vision gehabt, der Herr wird mich benutzen, eine Bewegung zu tun. Nein, warum glaube ich das? Weil ich glaube, Gott hat mich gesandt als Missionar. Und wenn ich sehe, was die Missionare im Neuen Testament taten, dann sind Gemeinden entstanden und von den Gemeinden andere Gemeinden und andere Gemeinden und andere Gemeinden. Und so was passiert. Du bist draußen, ich war in einem Dorf mit so 10.000 Leuten. Ich denke, 10.000 Leute, das ist sehr strategisch, Fred. Wie bist du hier gelandet? Und Gott hat gewirkt. Aber dann gehen die jungen Leute an die Uni. Wo gehen sie? Wir können nicht studieren in einem 10.000 Dorf. Leute Dorf. Gib mir Kühe als Menschen da. Und so, die gehen an die Uni. Oder sie gehen ins Theater. Wo gehen sie hin? Wo sie gehen in Salzburg. Oder sie gehen einkaufen. Und sie gehen nach Salzburg. Oder sie lesen eine Zeitung. Ja, die Salzburger Nachrichten. Und ich begann zu sehen, alle Straßen gehen nach Salzburg. Ich hatte es eh gesehen im Neuen Testament. Aber ich sah es bestätigt, wie Paulus gearbeitet hat. Weil du siehst die griechische Wörter, die verwendet werden in der Apostelgeschichte für seine geografischen Schritte, die er genommen hat. Du wirst sehen Worte wie umgegend, was so viel wie ein Kreisstadt mit seinem ganzen Kreis heißt. Oder das Wort, von dem wir das deutsche Wort Horizont haben, das Horizont eines Menschen. Was ist der Horizont von einem Österreicher? Ja, das ist der nächste größere Stadt und der Einzugsgebiet. Und es ist bestätigt durch eine Lokalzeitung. So denkt er. Seine Kinder gehen grundsätzlich in die Schule in den großen Staaten. Und so sagt er, wir müssen eine Gemeinde gründen. Das ist ein guter Grund. Und dadurch, die Leute, die zum Glauben kommen, durch unsere mühevolle Arbeit im Hinterland, dann können gefördert werden in der Stadt. So werden Gemeinden in etliche Städten in Österreich gegründet. Das letzte in einer größeren Stadt. Mein Sohn hat begonnen, Medizin zu studieren vor 7 Jahren. Ich habe ihn mitgenommen zu meinem Freund, den Baptistenpastor. Ganz ein feiner Bruder. Die haben ein bisschen Freundschaft geschlossen. Joshua begann zur Gemeinde zu gehen. Es ist eine gesunde Gemeinde. Aber dann habe ich gesehen, Joshua kommt 3 Wochen im Monat nach Hause, zahlt mit seinem eigenen Geld. Damals war das 300 Schilling pro Woche, 1200 Schilling. Er zahlte 100 Euro im Monat von seinem eigenen Geld, um in unserer Gemeinde zu sein. Und ist manchmal umgekehrt und nach Innsbruck gefahren. Wieso? Weil mein Sohn ist ein Anbeter. Weil in unserer Gemeinde das Brechen des Brotes ist so wichtig, dass wir als Priester den Herrn arbeiten. Es ist nicht, dass wir andauernd angepredigt werden wollen. Wir wollen dem Herrn was sagen. Und das ging ihm so ab. Er ist immer noch nach Hause gekommen. Dann kam er weiter ins Studium. Er sagt, Papa, wir müssen eine Gemeinde muss her. Und die anderen Studenten, ja, eine Gemeinde muss her. Und so, wir trafen uns zusammen. Ich habe eine Sitzung zusammengerufen von verschiedenen strategisch denkenden Brüdern und auch von den Nachbargemeinden in der westlichen Salzburger Land und in Tirol. Und wir haben gebetet und nachgedacht und Leute haben sich gerufen gesehen. Bin ein bisschen mehr voraus vielleicht, aber ich will dich riechen lassen, Bewegung. Stell dir vor, drei ledige Frauen von Salzburg verlassen ihr Job, suchen Jobs in Innsbruck. Ein lediger Bruder, zwei Ehepaare, eine von einer Gemeinde in Steyr, der andere ein Ehepaar von Salzburg, verlassen ihr Jobs, ohne irgendwie zu wissen, ob sie eine Arbeit finden, gehen nach Innsbruck, finden einen Job, finden eine Wohnung, schulen ihr Kinder ein und siehe da eine neue Gemeinde. Und eine neue Gemeinde, die schon eine Hilfe ist zu unserer Gemeinde in Bozen. In Südtirol. Warum neue Gemeinden? Ich habe gedacht, überlegen, wir haben eine Uni in Salzburg. Sind nur Sophen, Logen und Toren. Weißt du, Philosophen, Theologen und Doktoren. Weißt du, blöde Uni. Wenn du etwas gescheit studieren willst, wie Medizin, Technik, willst du Bauingenieur werden, ganz ein normaler, weißt du, mechanische Ingenieure, Leute, die immer noch denken, einigermaßen normal, dann musst du nach Innsbruck gehen oder nach Wien. So unsere jungen Leute, viele unserer jungen Leute, driften, orientieren sich nach Innsbruck. Selbstverständlich gründen wir eine neue Gemeinde. Das ist ein Grund. Bewahre, was Gott unter euch zu tun begonnen hat. Ein anderer Grund. Und ihr werdet lachen, aber das ist wirklich zum Heulen. Gemeindegründung kann ein Fluchtweg sein, um verheißungsvolle Mitarbeiter in hinderlichen Gemeindesituationen von relativer Unfruchtbarkeit zu retten. Manche Christen brauchen einen Fluchtweg aus ihrer Gemeinde. Aber das klingt schlimm, oder? Ist wahr. Die Kerle laden mich ein in die Ukraine, die laden mich ein in Russland, ich war in Polen, ich war in Czech Republic, ich war in Rumänien, Bulgarien sind wir unter junge Gemeinden, aber in all diesen Ländern, Ungarn, unter älter gewordene Gemeinden. Oh, die Pilger hin von überall, es waren 275 russische Pastoren für meine Vorträge. Sie werden nicht tun, was du sagst. Sie werden 0,0 anwenden. Oh, sie wollen, dass du kommst. Sie wollen eine Verbindung zu deiner Gemeinde, damit Kohle kommt aus Österreich. Sie sind echt interessiert an Gemeinschaft auch. Und sie lieben das Wort, wie es gepredigt wird. Aber sie werden absolut nichts ändern in ihrer Gemeinde. Und sie sind so patriarchisch in ihr Gemeindeaufbau, sie haben sich angepasst, die örtliche Kirche, dass junge Leute leiden unter deren Führung. Es ist schrecklich. Es gibt auch solche Gemeinden in Deutschland, aber je weiter nach Osten es geht, desto häufiger werden es. Was braucht Russland heute? Hunderte neue Gemeinden. Gott möge die Alten segnen, aber ich habe dort nichts verloren. Ich werde niemals von meinem eigenen Ersparnissen, weil sie zahlen dir nichts, fliegen nach Russland, um die Leute zu dienen. Niemals. Aber ich würde nach Russland fliegen morgen, wenn ich meinte, ich könnte Leute ermutigen, neue Gemeinden in Russland zu gründen. Wir brauchen neue Generationen. Ich sehe das, wie älter gewordene Gemeinden in Deutschland haben Hoffnung geschöpft bei uns in Österreich. Sie sagen, oh, es geht tatsächlich. Es geht tatsächlich. Es funktioniert. Und es gibt Gemeindesituationen, wo ein junger Bruder, eine junge Schwester kann nichts ändern. Was sollst du tun? Oh, du kannst treu sein. Das heißt, bleiben. Oder vielleicht, wenn sie dich dort verfolgen, fliehe in die nächste Stadt. Denn, Rechtfertigung von dem Herrn Jesus in Matthäus Kapitel 10, ihr werdet nicht fertig sein mit dem Evangeliumsauftrag, bis ich komme. Wir werden eh nicht fertig. Das Leben ist zu kurz. Dein Leben, Brüder, Schwester, wie teuer ist es? Schau das Preisetikett an. Vor Grundlegung dieser Welt hat Gott schon begonnen, darüber nachzudenken, den Plan entworfen und seinen Sohn als Lamm auserkoren. Und der Herr der Zeit ergriff er die Initiative und er kaufte dich. Nicht mit Silber oder Gold, sondern mit dem Blut Jesu Christi als eines Lammes, ohne Fehler und ohne Flecken. Er kaufte dich. Ich rede jetzt nicht davon, von deinen Sünden. Petrus sagt, von den eitlen, überlieferten Wandel. Gott erkaufte dich mit dem Blut Jesu Christi von einem vergeudeten Leben. Vergeude dein Leben nicht. Werde nie ein Sklave von Menschen, sagt Paulus, denn ihr seid mit einem Preis erkauft. Weißt du, was das mir beibringt? Fred Colvin ist 53 Jahre alt. Ich weiß nicht, wie viel es länger geht. Aber ich habe immer weniger Munition. Immer weniger Munition. Und ich muss besser zielen und besser einsetzen. Mein Leben ist mir zu teuer, dass ich Rest meines Lebens in einer aussichtslosen Gemeindesituation verbringe. Nein, gründen wir neue Gemeinden. Brutal? Okay, gut, dann nimm die Kassetten nicht nach Hause zu deinen Ältesten. Überleg mal, Leute, die erfahrenste Mitarbeiter, ich weiß nicht, wie viel Uhr es ist, oh meine Güte. Wir vergessen das. Na, aber trotzdem, überleg mal, im Neuen Testament, die erfahrensten Männer in der Gemeinde in Antiochien gingen aufs Missionsfeld. Die Besten, Barnabas und Saulus, gingen weg. Aber heute, die begabten jungen Leute kommen zu den Ältesten und die Ältesten sagen, ja, ich glaube, sie sollen weggehen. Die Ältesten gehen leider nicht weg. Sie werden nur älter. Und älter. Und sie haben zwar in vielen Fällen die Last getragen bei der Tageshitze. Die haben Gutes, Großartiges getan, aber sie werden allmählich müde. Das Ergreifen von Initiative, was so wichtig wäre, dass eine Gemeinde vorwärts geht, das liegt ihnen nicht mehr. Die kleinste Veränderung, sie sehen in der kleinsten Veränderung die Kante von einem Keil. Ihr wollt alles verändern hier. Und junge Leute, du kannst sie nur so lange frustrieren und dann, wenn sie ihr Leben nicht weggeben können der Gemeinde, sie werden ihr Leben geben ihrer Firma, dann können sie ein dickes Mercedes kaufen und einen Herzinfarkt haben. Das ist schrecklich. Schau, wie es konstruiert war im Alten Testament, der Levit. Der hat seinen Dienstantritt gemacht mit 30 Jahren. Er hat aufgehört mit 50 Jahren. An einer Stelle sagt er, hat angefangen mit 25 Jahren. Was heißt das? 25 Jahren durfte er zuschauen, ein bisschen helfen. Sein Dienst hat begonnen mit 30 Jahren. Sein Dienst hat aufgehört mit 50 Jahren. Und wenn er weiterhelfen wollte, er konnte assistieren. Aber die Verantwortung trugen Männer, die noch bei Kräften waren. Gleich im Neuen Testament. Ich bin kein Ältester. Ich glaube, ich bin allmählich zu alt. Ich bin 53 Jahre alt. Ich bin kein Ältester. Ich kriege E-Mails von den Ältesten und ich besuche Leute für sie, weil ich immer noch in Salzburg wohne, aber ich treffe keine Entscheidungen. Ich habe vorletzte Woche erfahren, als Erstes, zumindest haben sie mir gesagt, als Erste, dass sie die Gemeinde teilen werden. Sie haben mich gefragt, ob ich das gut finde. Sie haben mir mitgeteilt, sie werden die Gemeinde teilen. Ich sage, super, habe meine Arbeit geleistet an dem Ort. Aber manche Ältere, die erinnern mich an Julius Caesar, nicht wegen ihrer Erfolge, sondern wegen ihrer Haltung. Caesar sagte, ich wäre lieber der Erste in dem kleinsten Dorf in Gallien als der Zweite in Rom. Egal wie klein die Pfütze ist, manche Frösche wollen der Größte sein und da quaken sie. Wenn du nicht nur lachst, sondern das frustrierend findest, es könnte sein, dass die Option, wo du deine beste Kräfte geben kannst fürs Reich Gottes, ist die Gründung einer neuen Gemeinde. Okay, zum Schluss, ich möchte zu eurem Herzen reden. Ich habe ein bisschen mehr Zeit, ich weiß, ich habe ein bisschen mehr Zeit heute Abend. Und ich möchte nur zu eurem Herzen reden. Lies mit mir ein paar Verse in 1. Korinther 3. Ihr habt begonnen zu fragen, ob ich überhaupt an die Bibel glaube, denn ich habe noch nichts vorgelesen. Aber ich habe gedacht, sage ich ein paar provokante Dinge am Anfang, und jetzt, ich glaube, der Herr will zu unserem Herzen reden. 1. Korinther Kapitel 3, Vers 5. Was ist denn Apollos? Was ist Paulus? Diene durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar wie der Herr einen jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. So ist weder der, der pflanzt etwas, noch der, der begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Der aber pflanzt und der begießt sind eins, jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen, nach seiner eigenen Arbeit. Gottes Mitarbeiter sind wir, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Paulus stellt uns den Dienst des Herrn vor unter zwei Gesichtspunkten. Zunächst einmal betont er die Souveränität Gottes. Und dann wird er ziemlich die menschliche Verantwortung betonen. Ist kein Calvinist, Gott zumindest, ist kein Calvinist, kein Augustinier und kein Paulaner either. Aber beide Seiten. Die Menschen tun die Arbeit und Gott tut das Wesentliche, Gott gibt das Wachstum. Oder kannst du Saatgut kreieren? Du kannst lediglich in Harmonie mit Gottes Natur arbeiten und nicht mehr. Saat geht auf. Du kannst pflanzen, du kannst es begießen. Das Wunderbare tut Gott durch Regen und Sonnenschein. Er gibt das Wachstum. Und so Paulus und wir, Apollos, sind lediglich Mitarbeiter. Sie sind aber eins, lesen wir. Eins in einem Prozess. Nicht Konkurrenten, nicht zwei verschiedene Unternehmen, nur ein Unterfangen, zwei Arbeitsvorgänge, sie sind eins. Und so niemand sage, ich bin des Paulus oder ich bin des Apollos und so weiter. Jeder wird aber seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen geleisteten Arbeit. Das erinnert stark an Johannes Kapitel 4. Der da erntet, empfängt Lohn. Sie sind vereint in ihrer Freude, auf das beide zugleich freuen. Ein anderer sät, ein anderer erntet. Und die Apostel sind in die Arbeit der Propheten dann getreten. Sie sind eins in der Arbeit am Ackerfeld. Es ist unmöglich, in Gottes Augen oder in Paulus Augen Mitarbeiter gegeneinander auszuspielen. Aber die sind nicht eins in der Belohnung. Und darüber will ich reden. Jeder kriegt seinen eigenen Lohn für seine eigene Arbeit. Und fährt fort mit dieser Idee von Belono und von dem Wesen des Dienstes Herrn in den folgenden Versen. Jetzt nicht das Ackerfeld, sondern unsere Zusammenarbeit am Bau. Und wir müssen darauf achten, wie wir arbeiten, wie wir dienen. Denn der Gerichtstag wird die Qualität unseres Werkes zeigen. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer aber baut drauf, jeder aber sehe zu, wie er drauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher Jesus Christus ist. Denn wenn jemand auf dem Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Herr wird es klar machen, weil ihr in Feuer geoffenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, wird das Feuer erweisen, wenn jemand das Werk bleiben wird, was er drauf gebaut hat, wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Ihr selbst aber wird errettet werden, doch so wie durchs Feuer. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Paulus ist ein Baumeister, ein weiser Baumeister, der den Grund gelegt hat. Und hier ist offenbar das Bild nicht von einem gewöhnlichen Wohnhaus, sondern von einem Tempel. Ein Tempel mit ewigem Bestand. Ist es wunderbar, dem Herrn zu dienen? Überleg mal, Menschen zu beackern, wie wir gelesen haben, im Hinblick auf die Ernte des christlichen Charakters. Und hier zu arbeiten zusammen am Aufbau der Gemeinde. Paulus richtet unmissverständliche Worte an seine Leser. Jeder achtet darauf, wie er baut. Das ist ein gutes Recht als Gemeindegründer. Paulus war der Architekton, der weise Baumeister. Er ging nach einem Bauplan vor. So ähnlich wie Mose im Alten Testament. Sieh zu, dass du sie nach dem Muster machst, das ich dir auf dem Berg gezeigt habe, Exodus 25. Es ist sehr wichtig, wenn wir Gemeinde gründen, dass wir einen Bauplan haben. Thomas Masaryk, der erste Präsident des ersten Tschechischen Republiks nach dem Ersten Weltkrieg, der sagte es so: Staaten leben von dem Gedanken, den Gedanken ihrer Gründer. Es ist wirklich so, wenn ich denke an unsere Articles of Confederation, an unsere Verfassung in Amerika, the Bill of Rights. Sicherlich ist es manchmal schief interpretiert, aber Weichen wurden gestellt von den Vätern, von denen wir zehren auch heute als freies Volk. Wie wichtig ist es, dass wir, wenn wir Gemeinde gründen, dass wir im Klaren sind, es gibt einen Bauplan im Neuen Testament. Und es gilt, diesen Plan zu studieren, zu verstehen, wie Gott das haben will. Wenn er ganz genau will, dass die Arbeiter ganz genau vorgehen in der Stiftshütte, die gebaut wurde, ist es nicht genauso heute in dem Haus Gottes? Ich werde nie vergessen, bevor wir die Gemeinde in Salzburg gegründet haben, haben wir uns getroffen mit dem jungen Team. Brüder, die ich zum Herrn geführt habe oder geholfen habe im Glauben, eine Schwester, die beruflich in Salzburg war. Und wie wir als Team im Gebet und im Gespräch eine Liste von Zielen und Selbstverständnis ausgearbeitet haben, sogar bevor die Gemeinde existierte. Und dann arbeiteten wir nach diesem Plan. Jetzt sind diese alten Hieroglyphiken von uns in unserem Gemeindekurs, den wir benutzen in unseren Gemeinden. Aber das hat uns geholfen, unser Selbstverständnis und wie wir arbeiten. Aber dieser Gedanke an Belono, das ist etwas Erhebliches. Der Richterstuhl Christi ist eine sehr positive Lehre. Nicht deine gesetzliche, seine positive Lehre. Du hast nicht Gott gefunden, er hat dich gefunden. Er rettete uns durch sein Werk vor der Strafe und Macht der Sünde. Er verbringt in uns Werke. Überleg mal das. Er steht am Anfang, er gibt uns einen Auftrag. Wir tun das Werk und kommen drauf, er hat es eigentlich getan. So er tut das Werk. Und dann steht er am Ende des Prozesses und gibt uns eine Belohnung für das, was er getan hat. Es ist wunderbar, der Gedanke von Belohnung. Aber wie arbeiten wir? Arbeiten wir nach der Schrift? Arbeiten wir nach dem eigenen Gutdünken? Haben wir Gottes Methoden oder weltliche? Arbeiten wir in der Kraft des Geistes und im Glauben oder arbeiten wir ja, mit Parteisucht und Ruhmsucht und Streitereien wie die Korinther? Bauen wir in den Bau der Gemeinde Gold, Silber und kostbare Steine oder Holz, Heu und Stroh, brennbar Material? Beachte hier, die Betonung ist auf Qualität und nicht Quantität. Nicht die Statistiken, nicht die Anzahl von Gemeindebesuchern, nicht Preis und Größe des Gemeindehauses, sondern das Baumaterial der Gemeinde selbst, die Menschen und die Motive hinter der Arbeit. Das ist das Wesentliche. Und glaube mir, alles, was für den Herrn getan wird, alle Gemeindegründung, auch das, was gesagt wird von mir heute Abend, wird eines Tages von Gott inspiziert sein vor dem Richterstuhl Christi. Und dann wird man sehen. Habt ihr die Betonung auf diese Wörter, diese wiederholte Betonung bemerkt? So wird das Werk eines jenen offenbar. Der Gerichtstag wird es klar machen, weil er in Feuer geoffenbart wird, wie das Werk eines jeden beschaffen ist. Das Feuer wird es erweisen oder erproben und dann wird er Lohn empfangen. Dies ist eine sehr individuelle Prüfung, Vers 13, das Werk eines jeden. Dein Sonntagsschullehrer, dein geistiger Vater, deine gläubige Mutter wird neben dir nicht stehen beim Richterstuhl Christi. Du stehst allein. Eine individuelle Prüfung. Eine sehr bloßstellende Prüfung, Vers 30. Dieses Wort offenbar werden, Phaneros. Ein sehr helles, grelles Licht, so wie ein Scheinwerfer im Gefängnis, wird Dinge ans Licht bringen. Nichts wird verborgen bleiben. Das Wort klar machen hat zu tun mit der Vermittlung von Auskunft. Das gleiche Wort, das wir haben in Kapitel 1, wie Chloes Leute Paulus informiert hat. Geoffenbart werden, Apokalypto, entblößen, bloßstellen, enthüllen, entschleiern. Nichts wird verborgen bleiben. Der Tag wird es klar machen. Und schließlich, es wird eine Qualitätsprüfung sein. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, wird das Werk das Feuer erweisen oder erproben. Wie wäre das gewesen? Yitzhak Rosenblatt und seine Frau Rahel haben mit anderen zusammen die Dachsfelle zusammengenäht für die Stiftshütte. Das war ihr Auftrag. Oh, es war nicht so reizend, wie vielleicht die Bundeslade mit Gold zu überdecken. Nicht so fantastisch, wie das große Opferaltar oder das goldene Altar vor dem Vorhang, aber sie haben die Dachsfelle präpariert und zusammengenäht. Und eines Tages erfahren sie, 2. Buch Mose, Vers 39, wie Mose kommt. Kennt ihr die Geschichte? Mose kommt und inspiziert alle Geräte der Stiftshütte. Und sie beobachten Mose mit den anderen Künstlern und Arbeitern, wie er von Gerät zu Gerät geht und wie er ganz genau alles anschaut. Und dann kommt er zu den Dachsfällen. Jetzt kommt er zu der Zeltplane. Und Rahel sagt zu Yitzhak, Yitzhak, jetzt inspiziert unsere Arbeit. Und wir sehen, wie genau er hinschaut mit kritischen Augen und inspiziert sein Werk, ihr Werk. Und dann sagt er, sehr gut. Könnt ihr euch das vorstellen? Und dann, Mose höchstpersönlich baut die Geräte zusammen. Alles haargenau angeordnet und ausgerichtet und alles zusammengebaut und der Zaun das Zelt der Zusammenkunft und das Zelt selbst, und sie sehen, wie er ihre Werke nimmt und zusammenbaut zu der Wohnstätte Gottes. Liebe Schwester, liebe Brüder, wir sind begnadet worden, auf eine viel wichtigere Zelt zu arbeiten wie dieses. Johannes sah in einer Vision, wie Himmel und Erde vergehen und wie eine neue Himmel, wie neue Erde kommen. Und es erinnert mich an 2. Buch Mose. Könnt ihr euch das vorstellen? Yitzhak und Rahel erleben, wie Mose alles zusammenbaut. Das muss fantastisch sein. Aber dann der atemberaubende Augenblick, wenn Gott höchstpersönlich herniederfährt aus dem Himmel und bewohnt das Werk ihrer Hände. Oh, Geschwister, ich stand in der Remitage und bewunderte Rembrandt für eine volle Stunde, bis mein Freund kam und sagte, und ich ging aus dem Rembrandt-Raum und gleich neben Rembrandt, es ist schlechter Geschmack, aber wunderbar trotzdem, ist Van Gogh neben Rembrandt. Und da irre ich durch Van Gogh für eine Weile. Wisst ihr was? Das ganze Zeug wird verheizt. Was bleibt? Was bleibt? Was hat einen ewigen Wert in den Augen des allmächtigen Gottes? Oh, liebe Geschwister, eines Tages wird er kommen. Und Augen wie eine Feuerflamme werden dein Werk inspizieren. Und sie werden alles klar machen, wie dein Werk beschaffen ist. Ob du dich auszeichnest im Werk des Herrn, dadurch, dass du dein Bestes gibst. Oder nicht? Jahrelang hast du Kinder in der Kinderstunde gefördert. Und du hast einen Beitrag zu den wertvollen Leben dieser Kinder geleistet. Und Gott wird es inspizieren. All dein Werk. Und dann Jesus Christus, die Zusammenfassung, wie Paulus ihn nennt, in dem alles zusammengefasst wird, wie ein Redner, ein Rhetoriker am Ende der Rede alles zusammenfasst, oder wie einer, der steht am Ende der Geschichte, um alles einzusammeln und entgegenzunehmen. Jesus Christus steht da und er richtet aus unseren Beiträgen, aus dem Werk unserer Hände, die Wohnung Gottes. Und Gott selbst wird herniederfahren und sein Zelt bewohnen. Gläubige erlöst, Steine geschliffen, entwickelt, gehütet, schön und passend gemacht. Von dir und mir und zusammengefügt von Jesus Christus als die Wohnung Gottes. Das, Brüder und Schwestern, ist, warum ich Gemeinde bauen will.